I think there needs to end by some fighting momentum here in my making, and that's the most that there's a hit survey that's household most on the opposition direct to rücken, aber nachdem ich dann meinen Freund Alexander gehört habe, dachte ich, dass er schon die richtigen Proportionen hier vor Augen gerückt hat. Sie werden ja nicht missverstanden haben. Das waren keine Beschreibungen, sondern wie seit der ersten Begegnung mit Alexander waren das ja Aufforderungen. Anders als Sie hier als Beschreibung der grammatischen Form nachgehört haben, waren Kooperationsaufforderungen zum nächsten Projekt. Also zunächst möchte ich mich meiner Hausherrin, Frau Dr. Ningemann, und dann vor allen Dingen auch bei dem Initiator dieser Werkschau, die ich eben, von der ich eben einen ersten Eindruck bekommen habe, Wolfgang Schopf bedanken, als mich die Mitarbeiter des Wissenschaftsrektorats im Surkamp-Verlag, also vor allen Dingen Frau Pilmer, Eisenberger, Geiselberger, einige andere, mit der Idee einer solchen Ausstellung konfrontierten, überwogen natürlich, wie konnte es anders sein, die ambivalenten Gefühle. Nun sollte also der Iconic Turn, der jetzt schon etwas veraltet ist, der immerhin Buchstaben in Bilder, vor allen Dingen alle Gedanken in Events verwandelt. Nun sollte also dieser Term auch schon den Autor samt seinen Büchern erfassen. Andererseits war es eine suggestive Vorstellung, dass meine Bücher, ich bin eben auch ein Autor, aus den Magazinen einer Bibliothek, in denen die gesamte deutsche Literatur seit 1945 versammelt ist, für 3 Wochen das Licht beholen würden und die Augen aufschlagen. Doch, eine romantische Idee aus diesem dunklen, man stellt sich immer vor, obwohl das ja jetzt ein neues Gebäude ist, Muffien Magazin in das helle Licht der Öffentlichkeit. Für 3 Wochen werden auch unter den Augen von Besuchern, die sich natürlich an diesen wunderbaren runden Covers meiner Übersetzung, ich habe das eben entdeckt, erfreuen werden. So also kam es dazu, dass mich die Nationalbibliothek in einem Alter, das ja normalerweise nur von Wiederholungen zählt, mit einer völlig neuen Erfahrung beglückt. Ich fühle mich, als ich eben durch die Ausstellung ging, fühlte ich mich wie ein Maler in den Räumen eines Museums, das für ihn die erste Retrospektive organisiert. Es ist kein Zufall, dass diese Bibliothek ihren Ort in Frankfurt hat, denn Frankfurt war in vielen Hinsichten die heimliche Metropole der alten Bundesrepublik und hat sich davon immerhin so viel bewahrt, dass seine Oberbürgermeisterin kürzlich zum 3. Mal zum Präsidenten, zur Präsidentin des Deutschen Städtetages gewählt worden ist. Ich bedanke mich auch für die Begrüßung durch Frau Roth, denn im Folgenden werde ich Sie nun in Fiji hier als meine Adressatin vor Augen haben. Ich möchte heute eine kleine Hommage an diese Stadt vortragen, in der ich ja die aufregendsten Zeiten meines Lebens verbracht habe. Frankfurt ist keine Stadt, die Flaneure durch Schönheit besticht. Man muss schon in ihr wohnen. Dann aber gewinnt sie die Zuneigung ihrer Bürger, nach meiner Erfahrung jedenfalls, durch das offene, transitorische und unverschämte der Konflikte, die sich in ihr reifen, der Kontakte, die sie stiftet, der Ideen, die hier aufeinanderfallen. Frankfurt verdankt sein scharfes, übrigens leicht wiedererkennbares Profil. Versuchen Sie das mal mit Hannover oder mit anderen Städten. Frankfurt verdankt dieses leicht wiedererkennbare Profil nicht nur der zentralen Lage auf der Nord-Süd-Achse der Republik, nicht nur der wirtschaftlichen Vitalität von Handel, Dienstleistungen und Banken, nicht nur der silbernen Silhouette des aufragenden Ensembles von Hochhaussolitären, insbesondere wenn man vom Taunus aus draufschaut. Nein, die Stadt verdankt ihr Profil ebenso einer herben, einer unverschleierten Intellektualität, die sich den Attraktionen und vor allen Dingen den Dissonanzen einer spannungsreichen Moderne geöffnet hat. Nicht erst seit heute, spätestens seit der Weimarer Republik, wo ja übrigens im Institut für Sozialforschung zwei Etagen gab und die kritische Theorie wohnte nur im Untergeschoss und im Obergeschoss wohnte und hielt Hof Mannheim Indias, also mit anderen Worten die Konkurrenz. Spannung gab es hier immer. Adorno gewann in den 50er und den frühen 60er Jahren Resonanz und prägenden Einfluss nicht als Autor tiefer und schwarzer Texte, die er bekanntlich aufgeschrieben hat, sondern eher als der reformistische Volkspädagoge, der in der MAZ und im Hessischen Rundfunk für die unbedingten Imperative der ästhetischen Moderne war und zugleich für demokratisches Bewusstsein und die Einführung des Sozialkundeunterrichts einführt. Als meine Frau und ich 1956 an der Ecke Liebigstraße, Pfeffelstraße eine Dachzimmerwohnung von 37 Quadratmetern bezogen, war die Stadt immer noch sehr vom Krieg gezeichnet. Auf der Bockenheimer Landstraße waren von vielen Kastanien nur noch die zersplitterten Stümpfe übrig, aber zur gleichen Zeit setzte sich Bucklitz mit der Forderung durch, dass Brecht auch auf einer westdeutschen Bühne gespielt werden durfte. Das war eine Revolution in der westdeutschen Bühnenlandschaft, nicht nur, sondern vor allen Dingen auch in den Stadtversammlungen, die daraufhin natürlich protestierten. In der Asche einer traditionsreichen Bürgergesellschaft glimmten Funken, aus denen damals ebenso große Prüfungen wie wirtschaftliche Energien entfacht worden sind. In meiner Vorstellung haben zwei gegenläufige Bewegungen beigetragen zu dieser Produktivität, gegenläufige Bewegungen, die sich dann aber auf eine produktive Weise verschränkt haben. Auf den kurzen Strecken einer urbanen verdichteten aber ja vergleichsweise ziemlich kleine Stadt, konnten sich die Verkehrskreise der überregionalen Zeitungen, der Theater, der Museen, der großen Verlage und der universitären Zirkel überlagen. Man ging zu Fuß und traf sich. Andererseits durchkreuzte der nicht abreisende Transitverkehr einer Messestadt jede Tendenz zur Selbstgenügsamkeit eines lokalen in sich preisenden intellektuellen Lebens. Ich denke, dass das Frankfurter intellektuelle Leben bis heute auszeichnet. In den Hoch dieser Kommunikationsströme bin ich damals natürlich zunächst über das Institut für Sozialforschung und die Universität hereingezogen worden, aber heute Abend, lieber Herr Lutz Bachmann, ich vertröste Sie auf morgen Abend, werde ich nur noch ein Wort zu dem anderen Universum sagen, dass meine Frau und ich nach der Rückkehr aus Heidelberg Eingang gefunden haben zum Sogar-Verlag. Siegfried Unfeld hat aus dem Verlag eine Lebensform gemacht. Sein Genie bestand in der Freundschaft zu einem engeren Kreis von Generationsgenossen, gesprochen Generationsgenossen. Frisch war der Älteste, wenn ich mich nicht irre, und war eine Art Primus unter Pares unter uns jungen Spunden. Vom Temperament her, der Jüngste war natürlich Entensteiger. Siegfried Genie bestand also in diesem Kreis Freundschaft zu haben, zu fördern, zu initiieren, zu erhalten. Im Medium dieser Freundschaft dienen Geld und Geist eine Fusion ein, die für uns Autoren, die beiden Gesichter des Verlages, das Interesse am geschäftlichen Erfolg und die ehrgeizige Schärfung des intellektuellen Profils völlig ununterscheidbar machte. Jedes einschlägige Datum, jede Verlagsveranstaltung, jeder Besuch eines durchreisenden Autors gab Anlass, um einen Kreis von Autoren zum Essen und zum Gespräch und vor allen Dingen zum Trinken zusammenzuholen. Das tat man damals noch in größerem Umfang als heute. Aber es gab kaum ein interesseloses, kaum ein ganz interesseloses Zusammentreffen, ohne irgendeine Initiative des ruhelosen Verlegers. Auch mich hat die verlegerische Energie von Zeit zu Zeit in Bewegung gehalten und immer wieder in Bewegung gesetzt und aus gegebenem Anlass erinnere ich mich an meine Rekrutierung für die 80. Geburtstage sowohl lebender wie toter Autoren. 1983 ging es um die Organisation einer Adorno-Konferenz, die ich zusammen mit Ludwig von Friedeburg vorbereitet habe. 1977 um eine Abordnung nach Tel Aviv, wo Scholem aus seiner Biografie von Berlin nach Jerusalem vorlas. Und 1972, als ich Benjamin Geburtstag zum 80. Mal nährte, musste ich für den toten Freund Peter Sonne einspringen. Damals nahmen auch Bloch und Scholem an der Diskussion teil, während Max Frisch neugierig aus Zürich angereist war, eben in der Ausstellung, habe ich gesehen, dass auch Johnson da war. Es war diese Tagung, Und da brauche ich meine Verlegungen nicht zu erinnern, das war diese Tagung. Und diese Mischung von Literaten und Philosophen, die George Steiner im Times Literary Supplement zu dem folgenden Satz inspiriert hat, weil Ernst Bloch und Walter Benjamin, wie Ernst Bloch und Walter Benjamin, ist Theodor W. Adorno das zugute bekommen, was man als die Superkultur bezeichnen kann. Und im letzten Lied kann ich das auch für mich behaupten, und Sie sehen, dass das heute sogar eine Fortsetzung findet, liebe Ulla. Ich freue mich, dass du die Tradition der 80. Geburtstage auch heute fortsetzt. Lebendige Verlage sind so sehr an Personen gebunden, dass sie in jeder Generation einen neuen Anfang, manchmal vielleicht auch einen Aufbruch zu neuen Ufern brauchen. Das kann ich, wenn auch nicht ohne Melancholie, verstehen und zögernd nachvollziehen. Andererseits weiß es niemand besser als du, dass sich Verlage nicht erneuern können, ohne ihre Geschichte im Gedächtnis zu bewahren, und weil jede Erinnerung in einem bestimmten lokalen und zeitlichen Kontext wurzelt, wird es, wie ich hoffe, gelingen, das materialisierte Gedächtnis des Nurkamm und unseres Verlages vor einer Entwurzelung zu bewahren. Meine Damen und Herren, ich habe die Magie dieser Stadt betrogen, der immer den Einfall gehabt hat, meinen armen Freund Alexander für den heutigen Anlass zu mobilisieren. Dieser Einfall jedenfalls fügt sich, wie Sie inzwischen gesehen haben, nahtlos in diesen Kontext und vor allen Dingen auch in den Kontext, den ich hier kurz in Erinnerung rufen wollte, ein. Alexander ist eine ganz wichtige Figur meiner, unserer Frankfurter Anfänge, und er ist es bis heute geblieben. Damals war der junge Mann, den Helmut Becker mitbrachte und der beim Kurator Rau, übrigens auch zum Vorteil der Bewältigung unserer privaten Wohnungsprobleme, die letzte Stage seiner Assessorenzeit absolvierte. Damals also war Alexander noch nicht der Alexander Kluge, wie man ihn dann seinen Lebensläufen kennt. Das fiel mir auf, als ich wenig später dieses erste Buch las. Die Lektüre bescherte mir ein Erlebnis von besonderer Art. In jeder einzelnen Episode begegnete mir nämlich eine längst bekannte, aber seinerzeit nicht als Literatur erkannte Geschichte wieder. Und das kam so. Eines Tages, ich denke, es war im Jahr 1957, Fräser Tochter, hatte sich Alexander zur Gewohnheit gemacht, mich mittags vom Institut abzuholen, nach Hause zu begleiten und dann wieder umzukehren. Damals erstmal noch zum Mittag, ich muss das heute zur Erläuterung einfügen, vor allem wenn man kleine Kinder hatte, die nachmittags in den Grüneburgpark wollten. Mit der Strecke von der Senkenberganlage 26 zur Feldfeldstraße war für den einzigen Zweck dieser Übung ein, wie sich dann herausstellen sollte, enger Zeitrahmen abgesteckt. Im Gehen nämlich spannte Alexander atemlos den Bogen für eine zwar hochkräftige Maschine, aber verwirrend schnell und vor allem eindringlich und einschmeichelnd. Sie kennen ja Alexanders Stimme, vorgetragene Erzählung, die sich jedoch unvorbereitet und von Alexander ohnehin an alles gewöhnt, eher beiläufig und verständnislos zur Kenntnis nahm. Zu Nachfragen oder Kommentaren war keine Zeit, kurzum, der Schriftsteller im Juristen blieb mir damals verborgen. Erst als ich das Buch las, habe ich die literarische Kraft dieser Prosa entdeckt, habe ich die ungewöhnliche Perspektive wahrgenommen, aus der die skurrilen, zeitgeschichtlich entlarvenden Situationen des Amtsrichters Korki, des Kriminalrats Schelier, des Pädagogen Knuffer und so weiter, grell, aber keineswegs lieblos oder nur ironisch hervortreten. Ich berichte diese Story nicht wegen der Großmütigkeit von Alexander, der mir meine Ignoranz nie übel genommen hat. Vielmehr ist sie ein weiterer und ich hoffe anschaulicher Beleg für das inspirierende Frankfurter Milieu, in dem diese reflektierteste und eigensinnigste Prosa der frühen Bundesrepublik entstanden ist. Damit erklärt sich auch, was mich an der heutigen Nachschau, an der die heute eröffnet wird, am meisten gefällt, dass sie an mein bürgerliches Dasein in dieser Stadt